Okay, Sprüche Kapitel 4, ich lese noch einmal den Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Dein Herz ist der Teil von dir, in dem die Lebenskräfte, deine Überzeugungen stecken, ja, wo dein Glaube residiert, dein innerer Mensch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Na, du hast wahrscheinlich deinen Hausschlüssel heute dabei und hast die Haustür hinter dir zugemacht, oder? Du behütest dein Haus auf diese Art und Weise. Du lässt auch in deinem Auto nicht einen Autoschlüssel stecken. Warum? Weil du nicht doof bist. Na, der könnte ja nicht mehr da sein zum Schluss. So behütest du also diese Dinge. Aber noch mehr als diese Dinge sollst du dein Herz bewahren. Dein Herz ist der Sitz deiner Grundeinstellungen, deines Glaubens. Okay, ganz, ganz wichtig. Musst du festhalten. Wenn du nämlich, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Deine inneren Einstellungen, deine Überzeugungen haben alles mit deiner Lebensqualität zu tun. Wenn diese Quelle durch eine negative innere Einstellung vergiftet ist, hast du Probleme mit dir selber, mit deinen Nächsten. Wollen wir nicht haben, ne? So, das halten wir mal im Hinterkopf und kommen wir zur eigentlichen Botschaft. Meine Botschaft heute Morgen, die ist die Fortsetzung von letzter Woche. Und zwar heißt die drei Phasen in Beziehungen. Und wer weiß die noch? Ich habe sie ja gleich rausgehauen, alle drei. Erstens, Vorsicht. Zweitens, Vertrauen. Und drittens, ganz genau, Verachtung. Und Verachtung, dieser dritte Teil, der neutralisiert die Kraft Gottes, wenn du das im Herzen hast. Ja? Der macht dich krank und er tötet dich sogar, dieser Sachverhalt, diese innere Einstellung. Deswegen müssen wir uns vor der hüten, damit wir ein lebenswertes Leben haben und gut mit allen Leuten auskommen und erst recht gut mit Gott auskommen. Sag mal jemand Amen. Okay, über Vorsicht muss ich nicht mehr groß was sagen, habe letzte Woche schon lang und breit ausgewalzt. Ja. Wenn du eine neue Arbeitsstelle anfängst, zum Beispiel, oder in die Schule gehst und neu deine Mitschüler hast, dann bist du erst einmal vorsichtig und checkst ab, wie die Kollegen drauf sind, wie der Chef drauf ist, wie die Mitschüler drauf sind, wie die Lehrer drauf sind. Stimmt's? Nein, du vertraust ihnen nicht sofort. Warum? Hast keinen Grund dazu. Du erinnerst dich, dass Jesus gesagt hat, hütet euch vor den Menschen, ja, denn sie werden euch vor ihre Gerichte schleppen und so weiter und so fort. In ihren Synagogen werden sie euch geiseln. Also politische und religiöse Organisationen können dir Probleme machen. Da musst du also ein wenig aufpassen. Sagt Jesus, sagt nicht irgendjemand, sondern sagt Jesus, hütet euch vor den Menschen. Also sei nicht blauäugig, sondern durchaus ein wenig vorsichtig. Ja, als ich seinerzeit auf Brautschau war, schon ein paar Tage her, da war es mir wichtig, dass ich eine Frau krieg, die ihr Wort hält und die Klappe halten kann. Ja, du, wenn du Pastor bist, ich habe das aus dem oder werden willst, damals war ich es ja noch nicht, ja. Ich war damals Bibelschüler in Amerika. Ich habe mir gedacht, ich brauche eine Frau, die auch als Frau von einem Pastor was ist. Nicht nur einfach, versteht er, einfach so halt eine gute Geschäftsfrau ist oder so, das ist alles nicht so wichtig jetzt in dieser Situation, sondern was ich brauche, ist jemand, der vertrauenswürdig ist, der die Klappe halten kann und der sein Wort hält. Das waren Kriterien, das waren Totschlagkriterien für mich. Wenn die nicht da gewesen wären, ja, hätte ich sie nicht gewollt. Und dann war es eines Tages so, dass ich das gemerkt habe, dass sie die Klappe halten kann. Es war nämlich so, dass wir damals in der Gemeinde mitgearbeitet haben, in Tulsa, in Oklahoma, große Gemeinde mit rund 3000 Mitgliedern, also Besuchern am Sonntag. Die hatten dann zwei Gottesdienste am Sonntag, ja, mit einer großen Halle und alles. Und meine Frau hat mit einer anderen Mitarbeiterin Hochzeiten ausgerichtet. Und dann kam eines Tages diese Frau, die da mit Hochzeiten ausgerichtet hat, ich denke, die hat das geleitet, ich weiß nicht mehr genau, hat sie, ja, meine Frau nickt wissend, die kam eines Tages in Gang entlang und war ganz aufgelöst. Und dann hat sie sich meiner Frau anvertraut und hat erklärt, was Sache ist. Und sie hat es niemandem weitererzählt. Ja, nicht einmal mir, müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht einmal mir, dem Ausbund an Vertrauenswürdigkeit schlechthin. Ja. Viel, viel, lange Zeit später, als das alles dann rauskam und so weiter, war das kein Geheimnis mehr, dann hat sie mir das mitgeteilt. Diese Kollegin, die hat sie um den Hals gefallen, hat sich ausgeweint, weil ihr Mann sie verlassen hat. Ihr Mann hat seine Frau und ihre Kinder und also die Kinder dieses Ehepaars verlassen, ja, und hat sich bekehrt zum homosexuellen Lebensstil. Der hat dann auch seinen Namen geändert und ist da voll eingetaucht in diese Szene, ja. Der war dann da daheim und nicht mehr beim Herrn. Das ist natürlich ein herber Schlag, ja. Wenn ein Mann dir sagt, ich trenne mich jetzt von dir und dann auch noch sagt, warum? Na, das ist also nicht so super. Das war schwierig. Und bei so einer großen Sache, was ja eigentlich eine Sensation gewesen wäre, versteht ihr? Sensation! Hat sie nichts gesagt, geschwiegen wie ein Grab. Habe ich mir gedacht, genau. Gut. Vorsicht, ich habe dann also nach und nach sie kennengelernt, ja, und sie hat also den großen Preis gewonnen. Ach komm, sei ein bisschen locker, es ist okay. Ja, halten wir mal fest. Umgekehrt, wer hat es behauptet? Ja, das gilt ja auch, es ist okay. Genau, ne? Wir haben uns schon verdient, wir beide. Junge, Junge. Na no, gut. Okay, also die Phase der Vorsicht. Leute, ihr lenkt mich ab, hey. Die Phase der Vorsicht, dann kommt die Phase des Vertrauens. Ich vertraue dir, du vertraust mir. Ich weiß, du hältst dein Wort. Wenn du sagst, du machst dies und jenes, dann tust du das. Und wenn ich sage, ich mache dies und jenes, dann tue ich das auch. Wir sind berechenbare Größen. Das ist wunderbar. Wenn du eine berechenbare Größe für deinen Chef bist, kommst du in die Auswahl derer, die befördert werden. Ja, wenn der nicht weiß, ob du heute da bist und morgen nicht, ja, dann würde er sagen, hey, wie kriegen wir den nur wieder los? Ja, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Und dann denken wir sich, Mann, was machen wir da nur? So, Vertrauen ist was Wunderbares. Ne? Wir leben auf einer ziemlich hohen Ebene, wenn wir einander vertrauen. Das ist wunderbar. Gute Lebensqualität. Du musst vertrauenswürdig sein, dann findest du auch Menschen, die vertrauenswürdig sind, um dich herum. Das gleich und gleich gesellt sich da. Nein, das ist wunderbar. Wenn du ein Geschäftelhuber bist, der es mit der Wahrheit nicht so hundertprozentig ganz genau nimmt, ja, und bei Gesprächen und so weiter schon mal den Kollegen unterm Tisch tritt, halt bloß jetzt die Klappe, ja, und weiterverhandelt. Ihr wisst schon, so ein bisschen so die Wahrheit sich hindrehen, wie man sie braucht und so weiter und so fort, dann wirst du wahrscheinlich auch Leute finden, die so sind, ne? Und wirst dann dein Leben lang Schwierigkeiten haben mit dir selber und mit solchen Leuten. Ist so. Ist so. Na? Okay, aber Vertrauen ist was Wunderbares. Wir vertrauen einander und das ist spitze. Und wisst ihr was, es kommt ein Problem. An dieses Vertrauen kann man sich gewöhnen. Genauso wie man sich an Wohlstand gewöhnen kann. Genauso wie man sich an Gesundheit gewöhnen kann. Du schätzt erst dann deine Knie, stimmt's Christa, wenn du sie mal nicht hast und wenn sie dann wieder geschenkt werden, preist dem Herrn. Na, das ist wunderbar. Gut. Drei Phasen. Und dann kann es sein, dass durch diese Gewöhnung, du hast dich an den Wohlstand gewöhnt, du hast dich an die guten Beziehungen gewöhnt, die du hast, dass du die irgendwie als gegeben hinnimmst, nicht mehr täglich als Geschenke annimmst und erkennst, sondern als gegeben. Naja, ist halt so. Als ob das einfach, versteht ihr, ein Naturgesetz wäre. Dass du ein gutes Einkommen hast, dass du gesund bist, dass du gute Beziehungen hast. Und zum Schluss kann es sein, dass die Personen, mit denen du zusammen bist, beginnen, dich zu langweilen. Dein Geld, obwohl es eigentlich ein super Einkommen ist, ein bisschen besser sein könnte. Ja? Ihr wisst alle genau, von was ich rede. Na, auf der Arbeit genauso. Der Chef, der so ein wirklicher Blitzmerker war, dynamisch, studiert, schnell im Kopf und der dich so beeindruckt hat, der wird plötzlich einfach neunmal klug in deinen Augen. Ja, er hat immer eine gute Lösung, er hat gute Vorschläge, aber gleichzeitig hat er so Idiosynkrasien, versteht er? Er macht ja oder so und das nervt dich irgendwie nach einer gewissen Zeit. Ja, oder andere Ticks, wie man, was man halt so hat als Mensch. Ja. Jeder ist normal, bis du ihn näher kennenlernst. Ist so. Ich sage jetzt nichts weiter drüber, aber es stimmt trotzdem. Okay, dann kann es sein, dass du nach und nach langsam aber sicher runterrutschst in die Verachtung hinein, in die Phase Nummer 3 in einer Beziehung, in diese schädliche Phase der Verachtung. Verachtung. Ja, du nimmst deine Frau, deinen Mann, dein Einkommen, deinen Chef, deine politische Stabilität, deine wirtschaftliche Stabilität im Land, alles als gegeben hin. Muss man nichts dafür tun. Es ist einfach da. Es ist einfach, ja, wie der Fels von Gibraltar. Der war gestern da, ist heute da, wird morgen auch da sein. Ne? Aber ganz so ist es nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ganz, ganz gravierende Fehler machen. Na schaut, bei den Jüngern war das so ähnlich. Irgendwann hat sich das bei den Jüngern eingeschliffen, dass die nicht mehr so Jesus als überragende Person der Heilsgeschichte erkannt haben, so klar und deutlich. Warum? Weil er auch eine menschliche Seite hatte. Und außerdem hat Jesus sich in seinen Predigten manchmal wiederholt. Woher weiß ich das? Naja, ich habe mal nachgeschaut. Die Bergpredigt, die hat er offensichtlich auf dem Berg gehalten. Aber in Lukas Kapitel 6 hält er dieselbe Predigt noch einmal auf einer Ebene. Ist also die Bergpredigt auch eine Ebenenpredigt. Was sagt mir das? Dass die Ebene auf dem Berg war? Eher wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich war es so, dass er auf dem Berg und auf der Ebene dieselbe Predigt gehalten hat. Und es ist so, Prediger predigen manchmal dieselbe Predigt, weil sie in verschiedene Gemeinden kommen. Ja, es gibt Leute, Prediger, die haben gesagt, du kannst eine Predigt erst dann richtig gut predigen, wenn du sie 50 Mal gepredigt hast. Also ich habe es noch nicht ausprobiert an euch. Okay, 50 Mal dieselbe, ich kann mir vorstellen, dass da gewisse Langweiligkeit dann einzieht. Na, definitiv, aber ist halt so. Und die Jünger haben das alles schon mal gehört, versteht ihr? Und nachdem sie das alles schon wissen, die wussten schon ganz genau, wann die Leute lachen und die wussten ganz genau, wann die Leute sagen in seiner Predigt. So gut haben, die hätten seine Predigten selber halten können, ja, ohne Schwierigkeiten. Und so saßen sie also da und haben begonnen, sich ein wenig zu langweilen. Und als Jesus dann später gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater und so weiter, sagen seine Jünger, Herr, zeig uns den Vater und dann genügt's uns. Und dann sagt Jesus in Johannes 14, Philippus, du hast mich so lang jetzt, du kennst mich so lang und hast mich noch nicht erkannt, wer mich sieht, sieht den Vater. Versteht ihr, das war ein wenig verschütt gegangen. Und bei wem es ganz besonders verschütt gegangen ist, wer wirklich eingezogen ist in diese Phase der Verachtung, das war unser Freund Judas. Oder wir sollten vielleicht eher sagen, unser Feind Judas. Auf den kann ich heute Morgen nicht so sehr eingehen, weil ich noch ein paar andere Dinge euch mitteilen möchte. Also ganz, ganz wichtig. Vertrauen ist was Wunderbares. Jesus hat schnell Vertrauen erworben. Warum? Weil Gott ihn mit Gaben und mit Werken ausgestattet hat, wie keinen anderen davor oder danach. Ja, Jesus hat gelehrt, gepredigt, er hat geheilt. War wunderbar. War phänomenal, war fantastisch. So, wenn also heute Morgen hier 10 Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl aufstehen würden, Leute ihre Krücken in die Hand nehmen würden, anfangen würden zu tanzen, Leute ihre Augenklappen wegtun würden, weil sie wieder sehen können, dann wird sich das möglicherweise herumsprechen. Dann wäre wahrscheinlich die Bude am nächsten Tag krachend voll. Na, und genauso war das bei Jesus auch. Da kamen die Leute, weil da Sensationen unterwegs waren. Und manche haben auch tatsächlich ihn als den Messias erkannt. Und so sind sie ihm nachgefolgt. So, Jesus hat also diese Phase der Vorsicht, dieses, ich weiß nicht, wer du bist, bist du vielleicht ein Sektenheini oder so? Ja, das hat er blitzschnell überwunden, dadurch, dass er eben seine Werke getan hat. Wenn er mir nicht glaubt, sagt er immer wieder, dann glaubt doch den Werken, die ich tue, die der Vater mir gegeben hat. Na, ich bin wirklich der Christus. Wenn er es nicht glaubt, fragt die Tochter von Jairus, die von den Toten auferweckt worden ist. Fragt Lazarus, der 4 Tage im Grab war. Fragt den Jüngling von Nain, der gerade auf der Totenbahre auf dem Friedhof getragen wurde. Fragt die ganzen lahmen, blinden, Elenden, Besessenen und so weiter, die alle geheilt worden sind. Na, deswegen wiegt es so schwer, dass sie den damals abgelehnt haben, den Herrn. Nun gut, so er predigt also und er predigt teilweise kontrovers. In Johannes Kapitel 6 zum Beispiel predigt er beinhart, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen, sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Und die Leute, die hören das und sagen, Mann, das ist eine schwere Rede. Sollen wir den vielleicht jetzt verspeisen? Will der uns zu Kannibalen machen? Puh, verstehen wir nicht. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch, was der da erzählt. Und viele verließen ihn. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, wollt ihr auch gehen? Und seine Jünger vertrauen ihm. Sie sagen, okay, wir verstehen jetzt nicht genau, auf was du raus willst. Aber Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Na? Und dann hat er es ihnen erklärt, was er eigentlich gemeint hat. Er hat gesagt, das Wort, das ich sage, das macht lebendig. Fleisch und Blut, das macht nichts. Oder auch dann, naja, lassen wir es. Auf jeden Fall hat Jesus kontrovers gepredigt und immer wieder gesiebt, ja, wer dann bei ihm geblieben ist. Nicht alle sind bei ihm geblieben. Und Jesus sagt zum Schluss sogar, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, dann hätten sie keine Sünde, meine Zuhörer. So aber haben sie die Werke Gottes gesehen. Himmel war auf Erden und sie haben sich trotzdem nicht bekehrt. Okay, ich möchte jetzt ein Beispiel bringen und noch verschiedene andere dann. Ich muss das relativ schnell abhandeln, aber ihr seid ihr voll fit hier und mit dabei. Okay, wir kommen also zur Phase der Verachtung jetzt hier. Die schleicht sich durch Gewöhnung ein, das habe ich schon erwähnt. sag mal Folgendes, wenn du jemanden magst, dann betrachtest du alles, was er sagt oder tut, durch einen positiven Filter, durch die rosa Brille. Wenn du jemanden nicht magst, dann kann der machen, was er will, der kann übers Wasser laufen, ja. Du magst ihn nicht, deswegen ist alles, was er sagt, schlecht, alles, was er sagt, falsch, alles, was er tut, irgendwie verkehrt, mit Makellen behaftet. Gut. Den einen, bei dem vertraust du vielleicht, bei dem bist du in Harmonie, und beim anderen bist du in Borderline-Verachtung, musst du aufpassen. Okay, jetzt ist es so, dass Jesus in Matthäus 13 nach Nazareth kommt. Und dort sagt er dann diesen unsterblichen Satz. Er sagt, kein Prophet ist angesehen in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. In anderen Worten, die sehen nicht den Propheten in ihm. Aber Leute, wenn zu uns ein Prophet kommt, dann müssen wir in der Lage sein, den Propheten in dem zu sehen. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, einer der wichtigen Sätze von heute Morgen. Und den werde ich nachher noch auseinanderklamüsern und euch mit Beispielen eindecken, dass die Schwarte kracht, ist folgender. In Matthäus Kapitel 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Schau, im Epheser Kapitel 4, Vers 11, da sagt das Wort Gottes, sagt Paulus, dass Gott Gaben gegeben hat. Jesus hat der Gemeinde Gaben gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Pastoren und Lehrer. Na, hat er gemacht. Jetzt musst du in der Lage sein, von diesen Gaben, die Gott gegeben hat, zu empfangen. Dazu brauchst du ein Maß an Vertrauen. Du musst den Propheten erkennen können. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin Prophet, empfang mich als Prophet, dann bist du vorsichtig. Du hast ja die Botschaft letzte Woche gehört. Du sagst, mal langsam. Na, warum soll ich glauben, dass du Prophet bist? Es sind schon viele gekommen und haben viele Rabatz gemacht und haben behauptet, sie sind Propheten. Und dann waren sie doch keine, sondern ganz üble Antichristen. Nicht wahr? So, warum soll ich also glauben, dass du Prophet bist? Der muss etwas sagen, ja, was dann eintrifft. Oder der muss eine besondere Gabe von Gott haben, die Glauben in dir weckt. Du musst den Geist Gottes merken in diesem Dienst. Wenn du das dann hast, ja, oder sagen wir mal, wir laden einen ein, von dem wir wissen, der ist Prophet. Etraut zum Beispiel wird übrigens wieder kommen zu uns im April. Ne, der, ein Südafrikaner, der jetzt in Amerika wohnt, der ist ein Prophet. Der hat Dinge vor 10, 15 Jahren über mich geweissagt, die tatsächlich so passiert sind. Ich habe damals gekichert. Hab mir gedacht, ja, Gottes Segen, wenn das mal passiert. Und wisst ihr was? Dann ist es passiert. Ich war irritiert. Nein, war ich nicht. Ich war begeistert. Halleluja. Ja, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn das so ist, dann kann der ruhig nochmal kommen und noch ein bisschen weissagen über mir. Jederzeit. So, ich habe also begonnen, an ihn zu glauben, weil ich von anderen wusste, anderen Pastoren, die ihm vertrauen, ja, und dann hat sie das bei mir bestätigt und sie hat noch verschiedene andere Dinge gesagt. Auch bei uns in verschiedenen über Leuten hat er ja geweissagt, ja, gehört zu seinem Dienst dazu. So, es fällt uns dann leicht, diesen Propheten als Propheten zu empfangen. Na, dann kriegen wir eines Propheten Lohn. Dann wirkt Gott durch den auf eine ganz spezielle Art und Weise. Das macht Gott nicht nur mit Propheten, es geht nämlich weiter in Matthäus 10, Vers 41. Dort heißt es, wer einen Gerechten aufnimmt, zum Beispiel einen Evangelisten, einen Pastor, einen Lehrer oder sonst jemanden oder einen Ehemann oder einen Ehepartner oder einen Chef. Wenn du die als von Gott gegeben betrachtest, wenn du einen Gerechten aufnimmst in eines gerechten Namen, wirst du eines gerechten Lohn empfangen. In anderen Worten, wenn du in einem Pastor einen Pastor siehst und glaubst, dass der von Gott gesetzt ist, dann wird Gott durch den für dich wirken. Er wird für dich Dinge tun, die er für andere nicht tut. Hört ihr mich? Das ist extrem wichtig, dass uns das einsinkt. Das ist nämlich das, was ich an der Christa seinerzeit gemerkt habe. Die kam zu mir und hat gesagt, Pastor, bete mal für mein Knie. Das ist schon seit einem halben Jahr jetzt geschwollen. Sie konnte es kaum mehr bewegen. Ja, es war also ganz schlimm. Es war schier nicht mehr zum Aushalten. Sie hat es uns ja gerade mitgeteilt. Sie kam also zu mir und stand vor mir und hat gesagt, Pastor, jetzt musst du mal beten. Und ich habe was an ihr gemerkt. Ich habe an ihr eine Haltung angemerkt. Ich habe an ihr den Geist des Glaubens gemerkt. Ich habe an ihr gemerkt, dass sie in mir den Pastor sieht, durch den Gott wirkt. Das habe ich gemerkt. Ich habe schon mit anderen Leuten geredet, bei denen das anders war. Die waren dann eher so wie die Athener bei Paulus. Was will uns dieser Schwätzer sagen? Da wird es nichts. Versteht ihr? Wenn jemand also diese Botschaft jetzt heute Morgen hört und sagt, was will mir dieser Schwätzer sagen? Dann wird Gott nicht wirken können, weil du dich in der Phase der Verachtung drinnen befindest und nicht in der Phase des Vertrauens. Und wenn du einen Gerechten aufnimmst in eines gerechten Namen, wenn du einen Pastor als Pastor betrachtest, dann wirst du eines Pastors Wirksamkeit in deinem Leben erleben. Ja, und bei manchen ist es extrem deutlich, merkt man das wirklich, und bei anderen ist es nicht so ausgeprägt. Manche gehen mit dir durch dick und dünn, durch große Krisen und durch kleine, ja, und freuen sich mit dir, weinen mit dir, sind voll dabei, weil sie den Mann Gottes in dir sehen. Bei anderen, andere sind dann wieder, ne, die spotten oder haben eben diese Einstellung, was will mir dieser Schwätzer sagen? Die neutralisieren, hör mal, die neutralisieren die Kraft Gottes in ihrem Leben. Ich habe vor wenigen Tagen eine E-Mail bekommen. Ich kriege jeden Tag E-Mails und auch von allen möglichen Teilen der Welt. Also nicht ganz, das ist übertrieben, aber aus der deutschsprachigen Welt zumindest und aus verschiedenen anderen Ländern auch noch. Israel war zum Beispiel letztens dabei und sonst wo. Gut, die haben dann immer entweder interessante Fragen oder sie teilen Zeugnisse mit. Jemand zum Beispiel, der uns schon länger hört und auch jetzt im Internet hört, meine ich, ja, so über MP3 und über YouTube und so weiter, was weiß ich, ja. Oder uns auch unterstützt als Gemeinde, das finde ich auch interessant, ja. Der hört wöchentlich die Botschaften und er hat also mit Panikattacken zu tun gehabt und mit Schwindel und so weiter und konnte kaum mehr aus der Wohnung gehen. Dann hat der Herr das neulich gefügt. Ich weiß aber ganz genau, wann es war. Auf jeden Fall habe ich während meiner Predigt im Gottesdienst für Kranke gebetet. Das haben wir seinerzeit aufgenommen. Machen wir normalerweise eigentlich nicht. Da hat der Herr diesen Mann auf dem Radar schon gehabt. Kann sie mir erzählen, was sie will. Das hat er für den gemacht und vielleicht für andere auch noch. Und für uns hier natürlich erst recht, ganz klar, natürlich. Aber der hat also seinerzeit mitgebetet. Der hat die Predigt gehört und als ich dann gebetet habe, hat er mitgebetet und dann hat er beschrieben, dass es war, wie wenn plötzlich eine dunkle Wolke von ihm weggezogen werden würde. Wumms. Und es war so anders, der hat es gleich gar nicht gepackt. Der hat gesagt, der Kopf kommt gar nicht mit. Ich habe mir gedacht, das ist mal interessant. Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Der Grund, weshalb das bei dem gewirkt hat und funktioniert hat, ist, weil der in mir einen Mann Gottes sieht. Der hört sich seit Jahr und Tag jede Woche die Botschaft an. Das macht er nicht einfach so, weil er nichts Besseres zu tun hat. Sondern weil irgendwie der Herr da eine geheimnisvolle Verbindung hergestellt hat. Ja, und zu dem Mann gesagt hat, hey, hör den, der bringt dir was. Und das hat er gläubigen Herzens angenommen. Und dann hat er eben den Lohn eines Gerechten erhalten. Könnt ihr das sehen? Leute, das ist wichtig. Da merkt ihr, was diese innere Haltung alles bewirkt. Mehr als alles andere sonst. Bewahr dein Herz, denn ihm entspringen die Quellen des Lebens. Ich habe andere gehabt, zumindest ist mir das mitgeteilt und zugetragen worden. Ein anderes Beispiel. Wir predigen ja am Pfingsten immer wieder über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Sprachengebet. Ja, hat ja jeder in der Bibel gemacht seinerzeit, war eine wichtige Sache. Ist auch heute eine wichtige Sache. Statistisch spricht jeder zehnte Mensch auf der Welt bereits in Sprachen. Es sind hunderte von Millionen, rund 700 Millionen Menschen. Glauben so wie wir. Weil wir hier in der Diaspora sind, in Deutschland, ja, wo man sich für besonders erleuchtet hält, wenn man Atheist ist, ist es halt ein wenig anders. Aber in anderen Teilen der Welt, ne, ist es ganz anders. In China zum Beispiel habe ich neulich gelesen, der Matze hat mir es ge-emailt, als ein Mitarbeiter hier, der Gemeindezeitungsmitarbeiter, der hat aus der Zeitung mir ge-emailt, dass in China irgendwo die Regierung ein Gebäude, eine Gemeinde mit 50.000 Mitgliedern demoliert hat. Dieses Gebäude hat 2,4 Millionen Dollar gekostet. Woher haben die dieses Geld gehabt? Die haben das gesammelt, haben sich da ein Gemeindegebäude gebaut. Und die Regierung war so dagegen, dass sie dieses Gebäude zerstört haben. Aber hört mal, die chinesischen Kommunisten werden sich an Jesus die Zähne ausbeißen, wie sich noch alle an Jesus die Zähne ausgebissen haben. Er ist der Fels, auf den du entweder baust oder der dich zerschmettert. Ja, und ob du jetzt chinesischer Kommunist bist oder sonst wer bist, vollkommen egal. Jesus ist derjenige, um den sich die ganze Weltgeschichte dreht. Na, an ihm kommt niemand vorbei. Er ist entweder der Fels, auf den du baust, und dann stehst du fest, oder er zerschmettert dich, wenn du auf ihn fällst, sagt das Wort Gottes. Und ich glaube das. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. So, in China ist es so, sagen mir die Leute, die es wissen, und ich war auch selber schon in China, ja, und habe dort gepredigt in Bibelschulen und in Gemeinden und so weiter, dass jeden Monat sich 1 Million Menschen zu Jesus bekehrt. Das ist eine Erweckung, wie wir es seit 500 Jahren nicht mehr gekannt haben. Ja, es kann sein, dass wir irgendwann, ja, in der nächsten Generation vielleicht chinesische Missionare bei uns hier haben. Ja, die uns hier wieder von den Bäumen holen. Amen. Gut, also wenn du einen, Matthäus Kapitel 10, 41, wenn du einen Propheten in eines Prophetennamen aufnimmst, wirst du eines Prophetenlohn empfangen. Wenn du den Christus als den Christus Gottes aufnimmst, wirst du den Lohn des Christus empfangen. Und was ist der? Leben in Ewigkeit. Leben in Fülle. Das ist doch alles ziemlich gut, oder? Halleluja. Aber die Nazarener, die sind anders drauf. Das steht alles in Matthäus 13, 54, im Grunde genommen bis 58. Diese vier Verse sind interessant für unsere für unser Studium. Jesus kommt also nach Nazareth und er kommt in die Synagoge. Und das Erste, was er macht, er sieht dort jemanden kranken. Vielleicht jemand mit einem Verband, jemand in Schmerzen. Und er geht hin, ganz beiläufig, legt dieser Person die Hände auf, spricht mit ihr, lächelt sie an und der Schmerz ist weg und die Person ist wiederhergestellt. Und die Person jubelt. Und es passiert ein paar Mal. Nur so zum Aufwärmen, versteht ihr? Der Messias ist hier, der Christus ist da und er hält jetzt gleich eine Predigt und er stellt sich gleich jetzt mal vor durch die Werke des Christus. Und dann setzt er sich also auf den sogenannten Stuhl des Mose und lässt sich die Schriftrolle geben und er rollt sie auf, ja, und dann liest er vor, Jesaja, ne? Der Geist des Herrn ist auf mir und so. Das ist alles wunderbar. Und jetzt passiert's. Sie staunten. Ich lese euch das vielleicht mal vor, ich schlage hier auf und zitiere es nicht aus dem Kopf, sondern lese es euch vor. Matthäus Kapitel 13. Ein langes Kapitel, wir sind ganz hinten am Ende, Vers 53, Vers 54. Und er lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und woher diese Wunderwerke? Die haben nicht gesagt, ein Mann Gottes ist in unserer Mitte, sondern die haben gesagt, woher hat er das? Offensichtlich nicht von Gott. Woher hat er das? Wir kennen seine Geschwister, wir kennen seine Familie, wir wissen, was das für Typen sind. Woher hat er das? Wo hat er das gelernt? Was für medizinische Kunst kann der plötzlich? Sie sind nicht drauf gekommen, dass es von Gott ist. Haben sie nicht gesehen? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Sie haben nicht gesagt, das ist der Sohn Gottes, sondern sie haben gesagt, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Woher hat er das? Offensichtlich haben sie nicht gesagt, ja, das muss irgendwie Gott sein. Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Weißt du, woher der das hat? Ich meine, die sind doch nicht bekannt, dass sie solche brillanten Sprecher sind und so. Und es geht noch weiter. Und sie ärgerten sich an ihm. Sind die in der Phase der Vorsicht? Nö. Sind die in der Phase des Vertrauens? Die haben das alles abgekürzt. Sie sind sofort in die Phase der Verachtung übergetreten. Sie ärgerten sich an ihm. Wer denkt der, dass er ist? Er kommt hierher und erzählt, der Geist des Herrn ist auf mir, die Schriftstelle hat sich erfüllt. Hey, denkt ihr, der ist der Messias oder was? Und dann nehmen sie Anschluss an ihm. Hier ist der Sohn des Zimmermanns, der behauptet, er wäre der Prophet, er wäre der Christus. Die haben alle gewusst, ja, die Schriftstelle in Jesaja bezieht sich auf den Messias. Und sie ärgerten sich an ihm. Und was ist passiert? Jesus aber sprach zu ihnen, er hat mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, ja, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. In anderen Worten, es ist, überall sieht man Propheten in ihm, ja, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Vaterhaus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. In Markus Kapitel 6 heißt es sogar, und er konnte dort nicht viele Wunder tun, ja, wegen ihres Unglaubens. Er konnte nicht. Und dann heißt es weiter, in Lukas heißt es, in Lukas 7, Vers 23 heißt es, nee, es wird woanders, ist egal. Jesus sagt, es heißt dann, soweit ich weiß, bei Markus in Kapitel 6, und er ging von dort weg. Die wollten ihn ja zur Klippe runterstürzen, ja? Und er ging von dort weg und er zog in die Dörfer ringsum. Sag mal ringsum. Da ist also der Gott im Fleisch unterwegs. Da ist die Antwort auf alle deine Probleme unterwegs. Aber er kommt nicht zu dir, weil du nichts in ihm siehst. Du siehst den Zimmermann in ihm und nicht den Messias, nicht den Sohn Gottes. Überall ringsum in den Dörfern und Städten, da geht die Post ab. Da verherrlicht sich Gott. Warum? Weil die etwas in Jesus sehen, weil die den Messias in ihm sehen. Ja? In seiner eigenen Vaterstadt war er machtlos. Sag mal mit mir. Verachtung neutralisiert die Kraft Gottes. Und das ist noch der harmloseste Fall. Muss ich jetzt nicht mehr sagen. Ja? Okay, in Johannes Kapitel 4 können wir lesen, in Vers 45, dass er, als er nach Galiläa kam, in die Galiläa aufnahmen, dass sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem getan hatte. Jesus hat auf einem Fest in Jerusalem gepredigt, hat dort Wunder getan. Und als er dann nach Galiläa kam, waren sie begeistert. Hey, Jesus ist da, der begeisternde Superprediger aus Jerusalem, der da diese Zeichen und Wunder getan hat. Und die Menschen liefen zusammen und dann hatten sie eine gute Zeit in Gott. Die waren in der Phase des Vertrauens. Und dort haben sie Zeichen, Wunder, mächtige Taten Gottes erlebt. Was haben sie erlebt? Speisung der 5000, die Speisung der 4000, alles in Galiläa. Die Auferweckung der Tochter des Jairus, die Heilung der blutflüssigen Frau. Ja? Und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, ganz phänomenale Dinge gewesen, die Jesus unter Menschen getan hat, die etwas in ihm gesehen haben. Und wenn du einen Messias aufnimmst, in eines Messias Namen, ja, da gibt's nur einen, dann wirst du auch den Lohn eines Messias empfangen, preis dem Herrn. Und der ist ewiges Leben. Halleluja. Okay, du sagst, na ja gut, bei Jesus, da wäre ich vielleicht in der Lage, den zu sehen, ja. Also in ihm was Besonderes zu sehen. Und in den Aposteln und so weiter auch. Aber in dir oder in dem und dem oder in anderen oder in meinem Mann oder in meiner Frau, da soll ich irgendwie das Kind Gottes sehen. Die sind so fleischlich manchmal, Pastor, das hält sie im Kopf nicht aus. Lasst uns mal zu 2. Korinther Kapitel 5 aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 5. Dieses Problem ist natürlich altbekannt, wisst ihr? Dass Menschen in der Gemeinde sich aneinander gewöhnen, die fleischliche Seite des anderen erkennen und dann ordentlich sich in Verachtung üben. Was ist das für eine Trantüte, ja? So eine Pfeife und so weiter. Deswegen sagt Paulus jetzt in 2. Korinther Kapitel 5, und ich lese mal ab Vers 16, wir kennen von nun an niemand, sag mal niemand, also keine Christen, nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Der Christus, von dem hier die Rede ist, ist nicht Jesus, sondern der Leib Christi. Sind wir alle, ist die ganze Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth war recht fleischlich. Ja, und die haben die Schwächen voneinander recht schnell herausgefunden. Und dann haben sie zur Verachtung tendiert. Übrigens, die Korinther haben auch Paulus ordentlich verachtet. Da schreibt er ihnen mal harte Worte im 2. Korinther Kapitel 11. Er sagt, wartet nur, ihr verachtet mich jetzt. Ihr sagt, die Rede ist zu verachten. Die leibliche Gegenwart ist schwach. Paulus, was ist das für einer? Wartet nur, bis ich komme. Dann werdet ihr meine Autorität erleben, die Gott mir gegeben hat. Ja, also der ist da überhaupt nicht beeindruckt von ihrer Verachtung, sondern er sagt, hey Freunde, wichtig ist, dass ich nicht euch verachte, ja. Wie ihr euch mir gegenüber verhaltet, ist nicht so wichtig. Egal. Paulus sagt auf jeden Fall, wir kennen von nun an niemand im Leib Christi nach dem Fleisch. Und wenn wir Christus oder die Christen, die Gemeindemitglieder, auch nach dem Fleisch gekannt haben, wenn wir die schon von klein auf kennen vielleicht sogar, so kennen wir sie doch jetzt nicht mehr so. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und es ist was Neues da. In anderen Worten, in Christen liegt ein gewaltiger Schatz, nämlich der Christus selber, der Geist Christi, die neue Geburt. In deinem trögen christlichen Ehemann, Kollegen, Chef, Pastor, steckt Gottes Funke. Und wenn du einen Gerechten in eines gerechten Namen empfängst, wirst du eines gerechten Lohn empfangen. Wenn du also sagst, Herr, mein Ehepartner, ne? Ich kenne den ja jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren oder 20 oder 40. Ne? Herr, du weißt es, wie es ist mit der Person. Dann kannst du dich über die Person beschweren und kannst sie in deinem Herzen beginnen zu verachten. Viel Spaß. Aber du neutralisierst die Kraftwirkung Gottes, die durch diese Person zu dir kommen soll. Die neutralisierst du. Wenn du dich aber hinstellst und sagst, Herr, ich kenne diese Person jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, sondern ich sage, in dir wohnt auch der Christus. Und du wirst mir zum Segen. Der Christus wird mir durch dich zum Segen und ich werde dir zum Segen. Wisst ihr, was dann passiert, wenn du in deinem Herzen sagst, ich empfange meinen Ehepartner als einen Teil des Christus. Und durch den dient mir der Christus. Ich empfange meinen Ehepartner als Ehepartner. Dann wirst du eines Ehepartners Lohn empfangen. Merkt ihr, was, wie vielschichtig das dieses Studium jetzt ist, was wir da anstellen? Sagst, musst du noch drüber nachdenken, das kannst du ja machen unter der Woche. Aber die Sache ist, dass wenn du einen Gerechten als solchen erkennst, eines gerechten Lohn empfängst, ja, das wollen wir mal festhalten, das ist ganz wichtig. Gott wirkt jetzt durch fehlbare Christen, durch deinen doofen Partner, Kollegen, Mitarbeiter oder sonst was. Gott benutzt diese Leute und verherrlicht sich durch sie. Das ist wunderbar. Ganz kurzes Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 11. Da sitzt eine Gruppe übler Sünder zusammen. Es ist die Gruppe der Hohepriester. Die beratschlagen gerade, wie sie Jesus töten. Plötzlich kommt der Geist Gottes über den eigentlichen Hohepriester, der in diesem Jahr Hohepriester ist, das Amt ausfüllt, nämlich der Kaiphas. Der beginnt plötzlich zu weissagen. Dies und das und jenes, ich sage es jetzt nicht, weil es nicht wichtig ist für uns heute Morgen. Dann steht dort, dies sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er jenes Jahr Hohepriester war. Weissagte er, dass der Christus für das ganze Volk sterben soll und so weiter. So, das war ein sündhafter Mann, ein fehlbarer Mann, ja, jemand, der nicht getan hat, was Gott wollte, aber Gott hat dieses Amt des Hohepriesters trotzdem geehrt und hat durch diesen Mann gesprochen. Der Geist Gottes hat durch diesen Mann gesprochen. Warum? Weil er der Hohepriester war. Also, wer damals den Hohepriester als Hohepriester empfangen hat, hat eines Hohepriesters Lohn empfangen. Gott hat durch diesen Mann gewirkt, einen Sünder, eine totale Kanaille, jemand, der jetzt nicht beim Herrn ist. Soweit wir wissen. Wir wissen nicht, dass Kaiphas sich bekehrt hat. Also auch wenn du Josephus liest und so weiter, da war nichts mehr los. Die waren übel drauf. Oh, Halleluja, Halleluja. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, lass mich jetzt mal ganz kurz noch auf die krankmachende Phase und auf die tötende Phase dieser Sünde eingehen. Ich halte es für wirklich wichtig. Auf Miriam will ich jetzt nicht mehr eingehen. Habe ich schon mal gemacht. Die findest du im 4. Mose Kapitel 12. Ja, die hatte plötzlich Probleme mit ihrem Bruder Mose. Der hat eine neue Frau geheiratet und jetzt kam es da zum Zickenkrieg, ja, im Leitungsteam. Top. Was für eine geistliche Frau. Ist Mose vielleicht allein Prophet? Wir sind auch Propheten, Aaron und ich. Gott spricht auch durch uns. Wir sind alle irgendwie gleich. Und Gott rückt sie dann gerade. Ja. Sie wird aussätzig. Mose tut Fürbitte für sie. 7 Tage muss sie warten, bis sie wieder gesund ist. 7 Tage spricht sich natürlich rum. Warum ziehen wir nicht weiter? Ja, Miriam. Ja, was ist mit der Miriam? Warum ziehen wir nicht weiter? Miriam. Was ist mit der? Ah, ja. Tuschel, tuschel. Und es hat sich rumgesprochen, ja. Es ist nicht zu ihrem, diese Phase der Verachtung ihrem Bruder gegenüber, ist nicht zu ihrem Heil und zu ihrem Ruhm und zu ihrer Ehre nützlich geworden. Okay, gut. Gib mir ein positives Gegenbeispiel. Jesus sagt ja in Matthäus 10, 41, jetzt, ich sag's nochmal, wer einen Propheten aufnimmt in eines Prophetennamen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Lassen wir mal einsinken. Im 2. Könige, Kapitel 5, sehen wir den Propheten Elisa. Ich bin maßlos beeindruckt von Elisa. Ich habe sogar eine Broschüre über ihn geschrieben. Die gibt's vielleicht sogar noch in unserem Bücherladen. Ja, ist auf jeden Fall richtig ein super Prophet. Und du kannst nachlesen im 2. Könige Kapitel 5, dass Elisa mit seinem Diener Gehasi immer wieder durch eine Stadt namens Schunem durchging. Schunem. Und da war eine Frau, die hat spitz gekriegt, dass da ein heiliger Mann Gottes immer durchzieht. Ich weiß auch nicht, wie sie das rausgekriegt hat. Hat sich vielleicht rumgesprochen durch einen Synagogenvorsteher oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt sie eines Tages zu ihrem Mann und sagt, Liebling, hör mal zu, wir sind noch wohlhabend, wir sind noch reich. Ich habe mitgekriegt, ich habe erkannt, dass da regelmäßig ein heiliger Mann Gottes durchzieht. Sie sieht in Elisa den heiligen Mann Gottes. Ich sehe, dass da dieser heilige Mann Gottes durchzieht. Wir könnten doch auf unserem Haus obendrauf eine Prophetenkammer machen. Wir könnten da drauf ein kleineres Haus bauen und eine Kammer reinmachen und da stellen wir dann Tisch und Stuhl und Bett und Leuchter hin. Die hat sich das in ihrem Kopf schon richtig ausgedacht, ja? Ganz detailliert. Da, so machen wir das, ein Blümchentapete hier und so weiter. Die hat das alles voll im Kopf schon gehabt. Und warum? Einfach, weil sie dem Mann Gottes als solchen etwas Gutes tun wollte. Sie, das war eine Art Gottesdienst für sie. Und wir wissen nicht, was ihr Mann gesagt hat. Auf jeden Fall, im nächsten Vers ist es dann so, dass dieses Obergemach steht. Zack. Ja, sie hat sich also durchgesetzt. Und Elisa kam immer wieder und hat sich gefreut. Und sie hat ihn genötigt, steht da, ja, reinzukommen und zu essen. Also die wollte unbedingt dem Mann Gottes was Gutes tun. Warum hat sie das gemacht? Weil sie ihn so verachtet hat? Na. Ziehen sie weiter, wir geben nichts. So quasi, ja. Diese Mentalität ist da nicht durchgekommen, sondern im Gegenteil. Mann Gottes, komm doch rein. Hat sie was von ihm gewollt? Nein, wir lesen nichts, dass er irgendwie was gewollt hätte, irgendwie berechnend gewesen wäre. War sie nicht. Sie war einfach eine Frau guten Herzens, die den Propheten als solchen akzeptiert und anerkannt hat. Und Elisa, der zieht also da ein und denkt sich, Mensch, ist das bequem, ihr hüpft da auf der Matratze ein bisschen rum und sagt sich, hier, das ist ja erste Sahne. Ja, und der Leuchter und die Blümchen, der Peter, alles ist super. Wie für ihn gemacht, spitze, ja. Und er liegt da und er denkt sich, jetzt bin ich schon so oft hier gewesen und es ist so schön hier und die Frau, die gibt sich wirklich Mühe. Jetzt müssen wir mal irgendwie was für sie tun. Und jetzt kommt jetzt, ja, die Lohnzeit. Und dann lässt er sie also rufen. Durch seinen Diener Gehasi. Auf den komme ich auch noch schnell zu sprechen. Das schaffe ich. Yes. Okay. Es ist also so, dass Gehasi jetzt runtergeht und klopft und sagt, Elisa möchte dich sprechen. Der Mann Gottes will mit mir reden. Sie pest die Treppen rauf. Ja, Gehasi bleibt gleich. Er kann gar nicht so schnell gehen, wie die Frau oben ist. Und sie steht da und sagt, darf noch was sein oder so? Und Elisa sagt, du bist so gut zu uns, können wir was für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König irgendwie ein Wort für dich einlegen oder geben dir irgendwie, gibt dir die örtliche Mafia Schwierigkeiten, sodass wir mit dem Heerobersten reden für dich? Also Elisa hat ja Einfluss, ja. Und er hätte ihn geltend gemacht für diese Frau. Und die Frau winkt ab und sagt, ach, ich lebe in der Mitte meines Volkes. In anderen Worten, ich habe schon alles. Ja, ich habe schon alles. Ich habe eine gute Bediener, also Dienerschaft und ich habe einen Swimmingpool. Was will ich also noch mehr? Mir geht's gut. Ich will nichts, einfach nur, dass dir es auch gut geht. Und dann sagt Gehasi, und das ist wirklich einmal ein guter Satz, sie hat kein Kind und ihr Mann ist schon alt. Und dann schaut Elisa sie an und sagt zu ihr, übers Jahr hast du einen Sohn. Und diese Frau fällt aus allen Wolken. Sie sagt, oh Mann Gottes, hört ihr das? Oh Mann Gottes, steht da. Oh Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. So richtig vom Land, versteht ihr? So reden die da. Belüge deine, mach uns nichts vor hier. Und er sagt, wirst schon sehen. Und dann übers Jahr hat sie tatsächlich ein Kind. Offensichtlich ist ein Herzenswunsch für sie in Erfüllung gegangen, ja. Und es ist wunderbar. Diese Frau hat einen Propheten als Propheten genommen, angenommen und akzeptiert und hat einen Prophetenlohn bekommen. Könnt ihr das sehen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass Jesus genau diese Begebenheit im Sinn war, als er die Matthäus 10, Vers 41 gepredigt hat. Ist es jetzt halt so, wenn du jemandem vertraust, wenn das alles in Ordnung ist, wenn das gut ist, wenn das so harmoniert, wunderbar, herrlich, da ist der Himmel offen. Aber es gibt noch die andere Situation auch. Es gibt nämlich den, ich habe gerade das Signal gekriegt, möglicherweise vom Dings hin, vom Ton, ist jetzt egal. Auf jeden Fall gibt es noch den Gehasi, okay? Gehasi, der Diener, der ist seit langer Zeit der Diener des Elisa. Und normalerweise waren die Diener der Propheten ihre Nachfolger. So, jetzt ist also Elisa dran mit Wundertun und Predigen und in wenigen Jahren ist dann Gehasi dran mit Wundertun und Predigen. So wie Elisa der Diener des Elia war. So ist jetzt Gehasi der Diener des Elisa. Die werden also herangebildet, ja. So wie der Daniel Kolender, der Diener, der Adjutant von Reinhard Bonnke war und jetzt sein Nachfolger geworden ist. So müssen wir das sehen. Und jetzt kommt, jetzt passiert was. Und zwar kommt ein Syrer, ein syrischer General, der aussätzig ist, der also Lepra hat, eine lebende Leiche ist, ja. Der kommt zu Elisa, weil er gehört hat, dass Elisa einen direkten Draht zu Gott hat. Dass wenn der betet, dass es dann passiert. seine Gebete werden erhört. Hat sich rumgesprochen bis ins Ausland. Und jetzt kommt also dieser Mann. Und er kommt mit Silber und mit Gold und mit Klamotten und mit allem, was das Herz begehrt. Und Elisa betet für ihn, ja, beziehungsweise sagt ihm, was er machen soll. Und dieser Naaman, dieser Syrer, der wird tatsächlich geheilt. Ja, seine Diener wickeln ihn aus seinen Binden, die er da hat. Die Mumie steigt raus, ja, und denen graust vor dem Anblick, weil er so schimmelig aussieht. Aussatz ist was Furchtbares, Lepra ist was ganz, ganz Schlimmes. Und er taucht sich also 7-mal im Jordan unter, kommt rauf und er ist geheilt und er ist so begeistert. Er ist so begeistert von Elisa, vom Gott Israels, der Gebet erhört, ja. Eine wunderbare Sache. Und jetzt geht er zurück zum Propheten und sagt, hier, nimm doch das Geld und nimm doch diese ganzen guten Dinge, diese Geschenke, die ich für dich mitgebracht habe. Und Elisa sagt, nein, du kannst das nur als Gnade empfangen und kannst dir das nicht erkaufen. Das ist der Hintergedanke. Du sollst nichts geben für diese Errettung. Die ist aus Gnade, dass der das auch checkt, ja, dieser Mann. Und Naaman sagt dann, okay, dann nehme ich mir wenigstens israelische Erde mit eine Wagenfuhre, da baue ich dann einen Altar drauf und da lob und preise ich dann den Gott Israels. Und Elisa sagt, hey, super Sache. Na, und Naaman zieht wieder ab, mitsamt seinem Gold und seinem Geld und seinen Kleidern und so weiter. Und Gehasi, der Diener, der schaut zum Fenster raus und sieht, wie die Karawane wegzieht. Ja, behäbig, langsam. Und er denkt sich, mein Herr, diese Knallcharge hat diesen Ausländer, Naaman, diesen Syrer, gehen lassen, ohne was von seiner Hand zu nehmen. Ja. Und dann sagt er in seinen eigenen Worten, so viel wie, der Teufel soll mich holen, wenn ich nicht von dem etwas nehme. Und dann rennt er hinter dem her und der Naaman sieht, wie der Diener des Propheten ihm nachrennt. Ja, und er ist ja begeistert vom Propheten Naaman, er ist ja total außer sich. Er stoppt also, springt vom Wagen und sagt, kann ich was für dich tun? Und Gehasi sagt, ja, gerade sind zwei Prophetenschüler, zwei Bibelschüler, ja, die es richtig drauf haben. Die sind aus dem Gebirge Ephraim gekommen und wir haben nichts, was wir denen geben können. Das sind arme Schlucker und könntest du denen nicht ein Talent Silber geben und zwei Wechselkleider, ja, zwei Armani- oder Bossanzüge und 25 Kilo Silber. Ein Talent sind 35 Kilo Silber. Und Naaman ist so begeistert, er sagt, hey, tu mir den Gefallen, nimm 2 Talente, nimm 70 Kilo Silber. Und er verdoppelt ihm alles, ja. Und er gibt ihm auch, weil es ist ja schwer, man hat schon mal 35 Kilo rumgewuchtet, boah, ist schwer, ja. Und dann auch noch 70, oh Mann, ey, da musst du schon Körperbau haben wie Superman. Ja, und so hat er also 2 Diener, der Naaman, die das hinter dem Gehasi hertragen. Aber dann kommen sie wieder zu dem Hügel, auf dem die Stadt gebaut ist, Samaria, und auch Elisa wohnt. Und da schickt er dann die Diener des Naaman wieder weg und sagt, so, jetzt übernehme ich. Und dann versteckt er, wahrscheinlich in der Dunkelheit, ja, das Geld, 70 Kilo Silber und die Klamotten in seinem Zimmer. Wahrscheinlich vergräbt er sie im Boden. Und jetzt denkt er sich, hey, jetzt kündige ich beim Elisa. Gefällt mir sowieso nicht mehr, immer dieses Geweissage und im Heiligen Geist rumgewackelt. Jetzt kaufe ich mir mal mit diesem ganzen Geld einen Bauernhof und dann mache ich ordentlich Kohle mit Knechten, Mägden, Rindern, Eseln und so weiter. Ich werde Abraham nacheifern und dann klopft es an der Tür und er sagt, Gehasi. Und er macht die Tür auf und Elisa steht draußen. Wo warst du denn? Dein Knecht ist nirgendwo hingegangen, weder hierhin noch dahin. Dann sagt Elisa, der Prophet, ist nicht mein Herz mit dir gegangen, als ein Mann dir, als vom Wagen stieg, dir entgegen. Du hast Naaman beklaut, du hast ihn belogen und hast Geld von ihm genommen, wo Gott keines wollte. In welcher Phase seiner Beziehung befindet sich unser guter Gehasi hier, unser schlechter Gehasi hier? Vorsicht, Vertrauen oder Verachtung? Totale Verachtung seines außergewöhnlichen, einzigartigen Chefs. Er hat wahrscheinlich mal spitz gekriegt, dass Elisa, der Prophet, nicht immer alles weiß. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Er hat gedacht, er kommt durch damit. Ja, er hat sich gedacht, na ja, der sieht es eh nicht, ja, der hat nur, die Salbung wirkt nur im Gottesdienst, da weiß er dann Dinge und sagt Leuten Sachen auf den Kopf zu, aber im normalen Leben, da wäscht er auch nur mit Wasser, da kocht er auch nur mit Wasser, da zieht er auch nur die Hosen an, wie jeder andere auch. Ja, und er verachtet ihn. Und er betrügt und hintergeht seinen, seinen Meister. Und dann sagt Gehasi, dann sagt Elisa etwas. Ist es jetzt vielleicht die Zeit? Wir haben Knechte und Mägde und Geld und Silber zu nehmen und sich einen Bauernhof anzuschaffen und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge zu machen. Ist es jetzt vielleicht Zeit? Unsere Nation ist in einer gewaltigen geistlichen Krise und du willst hier zum Geschäftemacher sein, obwohl dein Beruf ist, mir nachzufolgen und Diener an meiner und später mal Prophet an meiner Stadt zu sein? Wisst ihr, das ist ein extrem hohes geistliches Level, auf dem Gehasi gelebt hat und auf dem er auch Verachtung geübt hat. Und deswegen spricht der Herr jetzt durch Elisa ihm ein Urteil zu. Er sagt zu ihm, weil du unaufrichtig warst, ja, und so gesündigt hast, wird der Aussatz Naamans an dir und an deine Nachkommen haften in Ewigkeit. Der wird natürlich in Jesus weggetan, das ist schon klar. Da wird jeder Fluch neutralisiert beim Herrn. Ja, ganz klar, weil der Christus nicht verflucht ist und nicht verflucht sein kann. Ja, wenn du dich Jesus anschließt, dann bist du frei, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Ganz, ganz wichtig, weil da gibt es alle möglichen Gedanken, ja, die Menschen da haben. Aber damals war es so. Der war auf einer extrem hohen Ebene, höher wahrscheinlich als jeder andere Mensch zu seiner Zeit. Ja, war dieser Mann mit Gott zusammen und mit einem Mann Gottes. Größten seiner Tage. Er hat sich nicht bewährt, deswegen hat er so ein gewaltiges Gericht empfangen. Der ist dann später gestorben. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, ich könnte noch über Korah reden, der Mose verachtet hat, na, und die 250, die mit ihm gestorben sind. Und am nächsten Tag haben die Menschen dann gesagt, du hast Korah und die 250 Leiter getötet, Mose. Du hast das Volk Gottes umgebracht, aber das ist ein anderes Thema. An dem Tag sind 14.700 gestorben. An der Sünde der Verachtung. Müssen wir wann anders drüber sprechen. Für heute Morgen haben wir einen ziemlich guten Abriss über diesen Sachverhalt bekommen. Präg dir das ein, ja, und sprich zu deinem Herzen. Deine christlichen Freunde und so weiter, die sind Teil des Christus. Dein Mann, deine Frau und so weiter sind Teil des Christus. Der Christus wird dir durch sie dienen und du ihnen. Und wenn wir diese Haltung haben, dann steht uns der Himmel offen. Ja, dann kann der Herr in viel größerer Freiheit durch uns wirken. Amen. So viel von mir heute Morgen.